und herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung. In dieser Podcast-Episode führen wir kein AutorInnen-Gespräch, sondern geben wieder einmal lauter leibernde Leseempfehlungen. Also persönliche Empfehlungen für Bücher, die uns begeistert haben, ganz abseits der Bestseller- und Buchpreis-Nominierungslisten. Vor einigen Monaten haben wir so für eine Sonderfolge den Literaturredakteur und Kritiker Tim Felchlin zu Gast gehabt. Diesmal hat sich Irene mit den beiden Innsbrucker Literaturwissenschaftlerinnen Ulla Rathheiser und Veronika Schuchter getroffen. Ulla leitet das Department of English an der Universität Innsbruck, forscht unter anderem über postkoloniale Literatur, Cultural Studies und Migrant Writing. Veronika Schuchter ist Senior Scientist am Institut für Germanistik und leitet dort das Innsbrucker Zeitungsarchiv. Veronika trifft man selten ohne ihren Dackel Agi an, der auch bei der Podcastaufnahme dabei war und sich an zwei Stellen zu Beginn auch kurz zu Wort meldet. Bitte nicht erschrecken. Und nun viel Spaß mit den Buchtipps von Ulla, Veronika und Irene.
Also wir befinden uns heute im Innsbrucker Zeitungsarchiv im Büro von Veronika Schuchter, die uns hier aufgenommen hat für die Podcastaufnahme mit
genau.
mit Eggy, dem Dackel, und Ulla Rathheiser. Eggy hat, glaube ich, keine Buchempfehlungen mitgebracht, oder?
Doch, ich habe ihre übernommen.
Ach so, ja, wunderbar. Genau. Dann magst du gleich damit loslegen.
Genau, ich stelle vor, was Eggy gut findet. Ich finde es auch gut. Ja, ich schwindle ein bisschen. Ich habe zwei Bücher mitgebracht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oje. Hat mich schon disqualifiziert. Ich habe zwei Bücher von der gleichen Autorin mitgebracht.
Na, eins ist ja für die Eggy, das passt schon.
Genau. Und ist auch ein Hund drauf, deswegen habe ich es ausgesucht. Na, die Bücher hängen zusammen und das eine ist mehr so eine Weiterempfehlung am Rande. Eigentlich geht es um den Roman von Maxi Obexer, Unter Tieren heißt der. Maxi Obexer kennen wahrscheinlich die meisten, ist eine Südtiroler Autorin. Genau. Eggy ist großer Fan, wie man hört. Er lebt aber schon lange in Berlin, ist eine sehr vielfältige Schriftstellerin und Autorin, schreibt Essays, schreibt Theaterstücke, schreibt Hörspiele und schreibt aber eben auch Prosa. Und letztes Jahr ist bei Weißbuchs der Roman Unter Tieren erschienen und der hat mich wirklich sehr begeistert. Er handelt von zwei Frauen, einer Tante und ihrer Nichte. Die Tante Antonia hat einen Bauernhof, vermutlich in Südtirol, und also in dieser Gegend. Und ja, sie zieht mehr oder weniger ihre Nichte auf Agnes, weil die Mutter die Mutter ist nicht sehr verlässlich und lässt die eigene Tochter quasi auf dem Bauernhof der Schwester zurück. Und also wächst Agnes da auf diesem Bauernhof mit ihrer Tante. Und es geht jetzt, es wird das aus der Rückschau erzählt, die Tante Antonia ist nämlich in der Psychiatrie, weil sie die Vorgaben nicht mehr erfüllen kann für einen Bauernhof, wie man den führt, die rechtlichen Vorgaben. Und genau, das ist für sie so schwer zum Aushalten, dass sie jetzt quasi nicht mehr diesen Bauernhof führen kann, weil das so ihre Identität eigentlich prägt. Also es ist jetzt schon ein bisschen meine Interpretation davon, dass sie dann in der Psychiatrie landet. Und jetzt wird quasi aus der Rückschau erzählt, wie diese zwei Frauen da auf diesen, oder damals noch das Kind Agnes mit der Tante da aufwächst. Und zwar eben mit den Tieren. Die Tiere, und das war für mich das, was mir so gut gefallen hat, spielen eine ganz zentrale Rolle. Es gibt nämlich noch eine Figur dann, das ist ein Hund, eine Hündin, Pirat heißt die, kommt dann irgendwann zur Agnes und wird ihre Gefährtin mehr oder weniger. Sie bezeichnet es auch so und sagt, ja, jetzt bin ich nicht mehr allein. Und es geht jetzt quasi um den Umgang mit den Tieren, mit den Haustieren unter Anführungszeichen, aber eben auch mit den Nutztieren auch unter Anführungszeichen. Es geht genau darum, diese Beziehung zu den Tieren eigentlich auszuloten. Und das führt auch so ein bisschen zu dem zweiten Buch, das da dranhängt, und zwar hat Maxi Obexer vorher schon einen Essay geschrieben, der heißt, er heißt Über Tiere schreiben, über Tiere sprechen. Das war ursprünglich ein Beitrag im Deutschlandfunk. Und da hat sie theoretisch dargelegt, quasi dieses Unbehagen, das sie selber gefühlt hat, dabei über Tiere zu sprechen. schreiben oder überhaupt, wie Menschen über Tiere schreiben, wie Menschen über Tiere sprechen. Und ich fand jetzt ganz spannend, wie sie das dann quasi selber als Roman umsetzt. Genau.
Und würdest du empfehlen, diesen Essay vorher zu lesen, also dass das irgendwie so aufbauend ist, oder?
Muss man natürlich nicht. Ich finde es aber eigentlich ganz spannend. Mhm. Na, vielleicht würde ich mit dem Roman starten. Der zweite Band eben, das ist erst jetzt gerade erst rausgekommen. Odysseus Hund heißt der. Ist ein sehr schöner Hund auch drauf.
Und da ist dieser Essay drinnen.
Genau, da ist der Essay drin. Mhm. Da sind andere Texte drinnen, noch ein längerer Essay, aber auch so kurze Prosa. Miniaturen, der Untertitel heißt Erzählung von der gegenseitigen Zähmung. Und auch da geht es genau um das gleiche Thema. Also was haben wir für Beziehung zu Tieren, wie reden wir eigentlich über die? Und das ist so eine Mischung von wie kurzen Geschichten eigentlich. In einer geht es zum Beispiel um einen Wissenschaftler, der einen Affen für seine Experimente hernimmt und wie der dann quasi, was für eine Beziehung er zu diesem Affen aufbaut, erzählt aus der Perspektive des Wissenschaftlers. Und eben so eine Mischung aus wirklich literarischen Texten und, würde sagen, philosophischen Texten eigentlich.
Ich hätte eine Frage, und zwar, wie gelingt der Autorin dieses, also ihr zentraler Kritikpunkt ist ja wahrscheinlich die starke Menschenperspektive auf Tiere. Schafft sie das irgendwie auch stilistisch oder sprachlich, dem aus dem Weg zu gehen, wie übertragt sie das, diese Tierperspektive vermutlich einnehmen zu wollen in der Geschichte?
Ja, genau. Der Kritikpunkt der Autorin ist eigentlich, dass wir immer dieses paternalistische Sprechen über Tiere und auch diese Vermenschlichung von Tieren und das will sie vermeiden. Und dann fand ich spannend, wenn sie eben vorher das theoretisch so darlegt, wie macht sie das selber? Und ich finde, sie macht es einerseits, indem sie die Perspektive der Tiere auch einnimmt, aber eben nicht so eine vermenschlichende Perspektive. Es gibt diese eine Szene, wo sie aus der Perspektive von diesem Hund schreibt und dieser Hund beobachtet, also Pirat beobachtet die Antonia, die Bäuerin, und überlegt sich die ganze Zeit, was macht sie jetzt und wo zeigt sie jetzt hin, wo schaut sie hin, und jeder, der selber, ja vielleicht nicht jeder, der selber einen Hund hat, aber jemand, der sich dafür interessiert, für Hunde, der weiß, dass die genau das machen. Und wir interpretieren das dann oft völlig falsch, aber eigentlich ist der Hund total abhängig von uns und kennt uns sehr viel besser, als wir die Hunde eigentlich kennen. Das ist in anderen Beziehungen ja auch so. Der quasi abhängig ist und unterlegen ist, kennt die Personen, von denen er abhängig ist, sehr viel besser, weil er genau schon vorausplanen muss, was macht diese Person, wenn das und das passiert. Das ist einfach zum Überleben wirklich notwendig. Und genau, wir haben dann oft diese vermenschlichte Perspektive auf Hunde und die lieben mich bedingungslos und bla bla. Und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Und ich finde, dass sie da wirklich eine gute Balance reinbringt zwischen diesem eben nicht paternalistisch denken und den Tieren eine eigene Wahrnehmung zugestehen und eben nicht eine Hierarchie aufzubauen und gleichzeitig aber eben zu zeigen, dass wir Menschen das permanent aber anders machen. Also es geht auch um Gewalt an den Tieren. Es gibt diese längere Passage, wo Agnes dann mit den Kälbern auf der Alm ist, den ganzen Sommer lang, und auch mit dem Hund. Und wie sie sich dann annähert und diese Kälber dann wirklich Charaktere sind, die ganz unterschiedlich sind, und sie lebt dann mit denen. Und mehr oder weniger gleichberechtigt mit allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Und dann kommen die Bauern am Ende von der Saison diese Kälber holen und brezeln sie auf für den Almabtrieb, und die Touristen warten da unten. Und das ist eine Szene, also die ist so herzzerreißend, weil man einfach sieht, wie die zum Teil mit diesen Tieren umgehen. Und sie sagt dann, das ist eine Maskerade, und aber auch diese Gewalt an den Tieren. Und das finde ich ganz spannend. Und diese unterschiedlichen Figuren, die repräsentieren das eigentlich schön, diesen unterschiedlichen Zugang. Die Tante, die Antonia, die hat eine sehr pragmatische Haltung zu den Tieren, die ist gut zu den Tieren, aber die, für die sind das einfach Nutztiere. Und für die Agnes sind es wirklich Gefährten, und sie versucht zu verstehen, wie die quasi denken und wie die wahrnehmen. Und dann gibt es aber eben auch wirklich, was man ja was man überall hat, aber auch in diesem ländlichen Raum sehr stark, diese Gewalt eigentlich an Tieren. Und das beschönigt sie auch überhaupt nicht. Und ich muss sagen, ich empfehle dieses Buch oder beide Bücher, weil ich noch nie Texte gelesen habe, wo so über Tiere geschrieben wird. Und ja, aber auch sehr berührend. Wirklich sehr berührend. Also ich habe geheult wie ein Schloss und muss ich jetzt auch sagen.
Und gibt es dann auch, gerade in dem Roman unter Tieren, gibt es da auch eine, du hast ja gesagt, es kommt quasi, also wird retrospektiv erzählt, gibt es dann auch eine Auflösung, also was passiert dann mit den Tieren, wenn die Tante sich nicht mehr darum kümmern kann, oder wie wird auch diese Frage nach der Nutztierhaltung, weil die Tiere werden ja auch gehalten, um vielleicht geschlachtet zu werden oder gemolken zu werden. Wie wird mit diesen Fragen umgegangen, würde mich interessieren.
Ja, das löst sich eigentlich dann nicht auf. Nicht? Das wird ja dann nicht besser. Also wenn man vielleicht das auch so ein bisschen kennt, dieses bäuerliche Leben heute, dann weiß man auch, dass nicht alle Regeln immer ganz so sinnvoll sind und dass die Tiere oft auf einem Bauernhof eigentlich sehr gut haben. Aber weil eben die Box jetzt nicht 5 cm in die Richtung vergrößert werden kann, weil der Raum nicht da ist, heißt das nicht, dass den Tieren eigentlich schlechter geht. Und irgendein Riesenstall kann das vielleicht erfüllen, aber die Tiere werden trotzdem, um es mal ehrlich zu sagen, wie der letzte Dreck behandelt. Insofern wird eine sehr differenzierte Perspektive auch darauf geworfen und das finde ich gut. Und ja, dann gibt es noch eine Szene an der Uni, also die Agnes geht dann an die Universität, studiert Philosophie und da kommt dann nochmal so eine Metaebene rein, wo in einem Fach quasi über Tiere auch gesprochen wird und man sieht auch dieses hochtheoretische ist eigentlich Gewalt an den Tieren. Und das klingt alles sehr theoretisch und als wäre das alles eben so auf typisiert, um alles mal reinzubringen. Aber sie macht das so, dass das überhaupt nicht so wirkt, sondern dass die Geschichte dann am Ende auch wirklich rund ist und nicht man das Gefühl hat, jetzt will sie da diese Perspektive Tiere noch reinbringen und das noch reinbringen. Das hat sie dann wirklich ausgelagert in ihre Essays. Und im Roman ist es aber nicht so, dass man dann irgendwann genervt ist und sich denkt, ja, ich habe es jetzt verstanden, das ist ein Diskursroman über Tiere, das ist so überhaupt nicht.
Also liest sich auch gut.
Es liest sich hervorragend und wenn man nah am Wasser gebaut ist, was Tiere angeht, dann ja. Soll man Taschentücher bereitlegen.
Dann macht es ja auch Sinn, dass du beide Bücher mitgebracht hast. Wir verlinken die in den Shownotes und schreiben da auch nochmal die Autorinnen und Titel aller genannten Texte hin. Aber ich schließe ab, oder willst du noch was sagen?
Ja, ich sage noch was. Ich sage ganz große Empfehlung für beide diese Bücher.
Okay, sonst schließe ich ab eben mit dem Hinweis, dass der Roman Unter Tieren von Maxi Obexer 2024 bei Weißbuchs erschienen ist und der Band mit Essays und Erzählungen Odysseus Hund 2025 ebenfalls bei Weißbuchs. Eggy hat, glaube ich, dem Ganzen auch nichts hinzuzufügen. Sie schläft jetzt in ihrem Körbchen. Und insofern baue ich darauf, dass wir jetzt ganz ungestört weitergehen können zu dem nächsten Buch und zu unserem nächsten Gast, Ulla Rathheiser. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe den letzten Roman von Samantha Harvey mitgebracht, Orbital auf Englisch. Die deutsche Übersetzung ist 2024 erschienen mit dem Titel Umlaufbahnen im DTV-Verlag. Wunderbar übersetzt von Julia Wolf. Ich muss dazu sagen, ich habe nur den englischen Titel gelesen und bringe deswegen auch bringe ihn als Orbiter mit und nicht als Umlaufbahnen. Im Englischen ist er 2023 ursprünglich erschienen im Vintage Verlag, wurde 2024 mit dem doch sehr prestigeträchtigen Booker Prize ausgezeichnet. Und wie ich finde, völlig verdient. Deswegen habe ich das schmale Büchlein heute auch mitgebracht. Das ist die Geschichte von 4 Astronauten und 2 Kosmonauten, also um genauer zu sein, 2 Astronautinnen und 2 Astronauten und 2 Kosmonauten, die sich auf der International Space Station befinden. Und wir begleiten sie im Prinzip einen Tag lang, also einen Erdtag lang für die Astronautinnen und Kosmonauten gestaltet sich der Alltag oder strukturiert sich der Tag ja nicht nach unseren Sonnenaufgängen und Untergängen. Sie erleben das Ganze 16 Mal. Also es sind 16 Umläufe um die Erde, die das Buch strukturieren und auch den Tag der Besatzung der ISS. Es ist ein Tag, der eigentlich nicht sehr ereignisreich ist für die Besatzung dieser Space Station, aber wir bekommen trotz allem, wie ich finde, einen unglaublich feinfühligen und aufschlussreichen Einblick, einerseits natürlich in die wissenschaftliche Dimension der Arbeit. Das wird ganz leicht eingearbeitet, immer sehr, sehr spielerisch, würde ich sagen, und gleichzeitig aber auch einen sehr guten Einblick in die Lebenswelten der Besatzung, die die Welt ja doch mit einer großen Distanz betrachten, aber gerade aus dieser Distanz heraus sich ganz zentrale Fragen über Heimatgefühle, Entfremdung, Zugehörigkeit stellen. Endlichkeit ist ein ganz zentraler Faktor. Es stirbt auch die Mutter einer der Besatzungsmitglieder während dieses Tages, erfährt sie davon. Und es löst dann natürlich auch Erinnerungsprozesse aus. Es geht ganz viel darum, wie sich die Besatzung auch positioniert in Bezug auf schon natürlich Umweltfragen, aber eben auch immer wieder ganz zentral die Frage nach Zeit. Also es gibt eigentlich kein Jetzt, es gibt nur das Vergangene und das Zukünftige. Und es sind diese kleinen, unspektakulär erzählten Einblicke in die Lebenswelten dieser oder in die Gedankenwelten dieser Besatzungsmitglieder, die das Buch für mich so unglaublich faszinierend machen. Es ist so unprätentiös, so vordergründig einfach erzählt und gibt uns trotzdem in unglaublich poetischer Sprache, finde ich, wirklich faszinierende Einblicke. Und auch die Art, wie die Welt beschrieben wird, von dieser Perspektive von außen natürlich, hat was unglaublich Malerisches. Es ist fast impressionistische Bilder, die da entworfen werden. Auch diese Fragilität des Lebens. Es sind alle Jahreszeiten, es sind alle Tageszeiten und im ständigen Umlauf, die eben die Besatzungsmitglieder ja doch sehr weit entfernt und trotzdem eigentlich so nah dran am Geschehen. Und auch diese Zerrissenheit, die sie spüren. Einerseits ganz, also dieses Abgeschlossensein im Weltraum und diese Schwierigkeit, damit umzugehen. Und gleichzeitig aber die Sehnsucht nach Hause, und trotzdem sind sich alle einig, wenn sie morgen heimfliegen müssten, wäre es eine Katastrophe und keiner würde das wollen. Ich glaube, das ist für mich auch diese spannenden Gegensätze, die das ganze Buch hindurch ausgelotet werden. Zwischen Nähe und Distanz, zwischen eben diesem Heimatgefühl und dieser Entfremdung. Ja, dieser auch ein ganz spannender Gegensatz ist dieses ganz stark nach intern, also aufs Innere fokussierend, aber auch dieses ganz stark nach außen, wo sich der ganze Weltraum auftut. Also ja, ich finde es unglaublich spannend geschrieben, wie gesagt, sehr unprätentiös, auf 136 Seiten eine ganze Welt.
Da wollte ich gerade eben nachfragen, weil du schilderst jetzt, was da alles drinsteckt, und es ist unglaublich viel, und vor uns liegt eigentlich auf dem Tisch ein recht schmaler Band. Also es ist ein kurzer Roman, gelingt es trotzdem, du hast vorhin schon erwähnt, dass es eben 6 Protagonistinnen gibt, gelingt es trotzdem, dass die mehrdimensional dargestellt werden?
Nicht wirklich. Also ich finde schon, dass wir ganz gute Einblicke in die Charaktere bekommen, aber ich würde es jetzt nicht als voll ausgeformte Charaktere wahrnehmen. Sie gleichen sich, sie binden sich fast ein bisschen in diese sehr bildliche Darstellung. Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll, aber es entsteht fast eine Art bildliche Darstellung. Sie sind ein Teil dieses Gesamtgemäldes quasi. Mhm. Ich finde auch, dass das Buch eine sehr starke auditive Komponente hat. Es liest sich auch streckenweise wirklich wie ein Gedicht. Okay. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, sie sind Teil dieses Soundscapes. Mhm. Erfahrungen, die natürlich sehr persönlich sind. Also die japanische Astronautin denkt dann auch nach über den Abwurf der Atombomben und wie das ihre Familie beeinflusst hat oder ihre Familiengeschichte davon eigentlich zentral geformt wurde. Also es ist dann schon sehr persönlich, aber gleichzeitig doch auch wieder repräsentativ für andere Lebensgeschichten.
Also eine Momentaufnahme.
Schon, und ich habe aber das Gefühl, dass dieses Nicht-Ausgestalten der Charaktere überhaupt kein Defizit ist.
Mhm. Jetzt, mich interessiert, das spielt ja im All. Jetzt denkt man sofort, es muss Science-Fiction sein, weil da kenne weder Filme noch Bücher, die dann eigentlich nicht in dieses Genre irgendwie reingehen oder zumindest in Horror und das eine große Rolle spielt. Das scheint ja da überhaupt nicht der Fall zu sein.
Nein, man hat wirklich den Eindruck, es ist in der Gegenwart erzählt. Es wird dann schon also sie beziehen sich auch ganz spezifisch auf Ereignisse in der Raumfahrtgeschichte, natürlich die Mondlandung oder dann das Explodieren der Challenger. Aber es entsteht der Eindruck, dass es ein ganz gegenwärtig erzählter Roman ist und diese Horrorszenarien, ganz im Gegenteil, es ist eigentlich etwas sehr Alltägliches, wie sich der Alltag der AstronautInnen, Kosmonauten gestaltet auf dieser Space Station. Und da muss man jetzt vielleicht auch dazu sagen, dass das Buch unglaublich gut recherchiert ist. Also die Autorin schafft es auf so diskrete Weise, ganz viele Details unterzubringen, die unglaublich faszinierend, und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin wirklich klüger ausgestiegen, als ich reingegangen bin. Und manches wird dann auch mit sehr viel Humor erzählt. Es gibt zum Beispiel, erklärt sie uns, eigene Toiletten für die russischen Kosmonauten und für die quasi westliche Besatzung, und es ist strengstens verboten, dass sie die Toiletten gegenseitig benutzen. Und das wird, man erzählt sie auch wirklich mit sehr viel Humor, aber auch mit sehr viel Detailwissen.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Stil mit Virginia Woolf verglichen wird. Kannst du dazu vielleicht was sagen, weil ich bin ja großer Virginia Woolf-Fan.
Ja, ich finde, es hätte sich jetzt mir nicht unmittelbar aufgedrängt, dieser Vergleich, aber ich finde schon, dass ihr sehr gut gelingt, diese Bilder zu entwerfen, diese Bilder zu malen, was Virginia Woolf, finde ich, auch wunderbar in ihren Romanen schafft. Es sind natürlich Unterschiede. Das ist ein Text aus dem 21. Jahrhundert. Virginia Woolf hat doch 100 Jahre früher geschrieben. Aber ich finde doch, dass es da auch mit dieser sprachlichen Genauigkeit, wo wirklich jedes Wort sitzt, schon große Überschneidungen gibt. Oder ja, einfach eine Ähnlichkeit in der Qualität vielleicht.
Du hast gerade erwähnt, dass es eben sehr viel ums Nachdenken über die Welt geht, dass das eine Gemeinsamkeit ist, die Samantha Howey mit Virginia Woolf hat. Wie ist es denn mit Eco-Criticism? Spielt das eine Rolle in dem Text? Denkt sie darüber auch nach?
Ja, sie denkt schon sehr stark nach über die Beziehung Mensch und Umwelt. Das ist schon ein ganz zentraler Faktor. Aber es kommt auf eine sehr dezente Art und Weise in den Text hinein. Also man hat nicht den Eindruck, man liest da ein Manifest für Umweltschutz oder mehr Bewusstsein, was die Klimakrise angeht. Aber es wird natürlich allein durch die Beobachtung des Einflusses der Menschheit auf den Planeten Erde einfach schon sehr deutlich. Auch jetzt in Bezug auf den unglaublichen Rohstoff- und Energieeinsatz, den natürlich so eine Raumstation einmal in erster Linie auch bedingt. Und schon auch diese, ich sag mal, Absurdität bis zu einem gewissen Grad, dass man einerseits den eigenen Planeten zerstört und sich andererseits ganz massiv nach alternativen Siedlungsgebieten im Weltall umsieht, das kommt schon raus. Und auch dieser Umgang, auch wieder Mensch-Tier, bis zu einem, eigentlich sicher nicht ähnlich wie jetzt in Maxi Obexers Texten, aber auch hier haben wir ein schon starkes drüber nachdenken, welche Rolle der Mensch auch in Bezug auf die Tierwelt hat. Es gibt auf dieser Raumstation Labormäuse, an denen getestet wird, wie sich diese Microgravity, wie sie es bezeichnet, auf den Muskelwachstum auswirkt, beziehungsweise auf den Muskelschwund natürlich. Und da gibt es schon auch ein paar Momente, wo sehr klar wird, wie problematisch der Umgang des Menschen mit seiner Umwelt ist. Also das ist schon ein Faktor, aber es ist Teil des Gesamtbildes. Es ist jetzt nicht ein didaktisierender Roman in dieser Richtung, würde ich sagen.
Okay. Wenn das so ein abgeschlossener Raum ist, dann ist das ja auch häufig sehr politisch aufgeladen, so heterotopische Räume, die ganz eigene Regeln haben, die aber eigentlich dann Romane sind über die Gesellschaft, über die Welt. Ist das da auch so? Ist das politisch, diese unterschiedlichen Nationen, vielleicht auch Geschlechter oder keine Ahnung, ist das so quasi auch der Hintergrund, warum man jetzt Menschen irgendwo ganz weit wegsperrt und sie können sich quasi nicht ausweichen?
Ja und nein, würde ich sagen. Ich finde schon, dass es eine Rolle spielt in der Darstellung, und natürlich ist es hier auch dieser Reflexionsraum für soziale, gesellschaftliche Themen, politische Themen. Aber es wird, wie die anderen Themen auch, auf sehr beiläufige Art und Weise eingebaut. Auch diese Geschlechterfragen. Ich glaube, der längste Absatz, der sich dazu einmal findet, ist, oder es gibt zwei kurze Passagen, wo das zentraler eine Rolle spielt. Einmal, als die japanische Astronautin darüber nachdenkt, was ihre Mutter dazu bewegt haben könnte, sie zu ermutigen, diesen Weg überhaupt einzuschlagen. Und einmal gibt es eine, ja, das ist eigentlich gar nicht relevant genug, kommt mir vor in diesem Kontext. Ich bleibe mal bei dieser Episode mit der japanischen Astronautin. Aber es kommt sehr, eben es hat eine gewisse Beiläufigkeit. Und das, ich finde das eben so spannend in diesem Wechselspiel von diesem abgeschlossenen Raum im Weltall und natürlich dieses drüber nachdenken, auch über die politisch-sozialen Situationen auf der Erde. Aber wie dann gerade in der Weltraumstation immer wieder dieses Alltägliche, das auch bis zu einem gewissen Grad überlagert, die Routinen, die Abläufe, die Interaktionen, die sich dann einfach sehr auf, ja, wir essen halt gemeinsam konzentrieren oder wir schauen gemeinsam einen Film und schweben dabei frei im Raum herum und irgendwann schlafen alle und hängen dabei in der Luft. Also es wird immer wieder so abgeglichen und ich finde, das entwickelt eine ganz spannende Dynamik.
Ein spannender Schauplatz auf jeden Fall. In den Weltraum wird man sonst selten mitgenommen, außerhalb der Science-Fiction-Literatur. Also danke für deine Empfehlung und ich schließe den Reigen mit einem Buch, das ich mitgebracht habe. Nämlich handelt es sich um einen Essay von Mariam Arras. Dinosaurierkind heißt er und ist 2025 bei Klaassen erschienen. Mariam Arras ist in Köln geboren. 1982, das spielt insofern eine Rolle, weil es eben jetzt biografisch wird, das ist ein biografisch an ihre Biografie angelehnter Essay, aber dazu komme ich noch. Ganz kurz zu Mariam Arras, sie hat Orientalistik, Politikwissenschaft und Anglistik in Köln und Bonn studiert und ist vor allem als Literaturkritikerin und Essayistin tätig und in Bezug auf diese Tätigkeit zeichnet sie aus meiner Wahrnehmung zumindest vor allem eine spezielle Perspektive aus, die sie immer mit hineinbringt in ihre Kritiken, in Beiträgen zu Debatten, die sie liefert. Nämlich ist sie immer sehr machtkritisch und beschäftigt sich sehr stark damit, wer auch aus dem Literaturbetrieb ausgeschlossen wird. Sie betreibt Kanonkritik, könnte man sagen, und legt ihren Fokus eben sehr auf marginalisierte Stimmen. Genau, und sie hat mit Dinosaurierkind eben einen Langessay vorgelegt, in dem sie sich ihrem Vater widmet und der Geschichte seines politischen Kampfes, der aber in der deutschen Geschichte nur eine Fußnote geblieben ist, obwohl eben dieser politische Kampf des Vaters eigentlich auch eine wichtige Rolle für die deutsche Geschichte gespielt hat. Dazu komme ich ein bisschen später noch. Ich habe das Buch mitgebracht und ihr seht schon auf dem Cover neben der typografisch gestalteten, also ich finde es sehr gelungenen Covergestaltung, eben unten im unteren Bereich des Covers ein Foto, das ist ein Filmstill aus einer Dokumentation über den Schaabesuch 1967 in Deutschland. Da schiebe ich jetzt mal kurz ein, warum der so zentral war. Ich weiß nicht, ihr nickt schon, ihr glaube ich wisst es, aber dieser Besuch wurde eben von massiven Protesten begleitet, insbesondere in West-Berlin. Und bei diesen Protesten, also deswegen erinnert man sich heute auch noch häufig daran, ist der Student Benno Ohnesorg erschossen worden. Und dieser Vorfall war einer der Auslöser für die Radikalisierung der Studentenbewegung und für die Entstehung der 68er-Bewegung überhaupt eben in der Bundesrepublik. Und das Foto stammt eben aus einer Reportage, die über diese Proteste gedreht worden ist gegen den Schaabesuch. Und da sitzt oder saß ein iranischer Student auf dem Boden und man sieht da, wie er so seine Hand vors Gesicht hebt in einem Video, das man auch ich glaube, auf dem Instagram-Profil von Mariam Arras kann man sich das ansehen. Da sieht man es noch viel besser, wie er da wirklich versucht, sein Gesicht zu verdecken. Offenbar, weil er eben Angst vor dem Geheimdienst hat. Und Mariam Aras hat diesen Film oder diese Reportage Jahrzehnte später bei einem Themenabend im Kino gesehen und hat eben in diesem Mann ihren Vater erkannt. Und sie beschreibt das als einen kathartischen Moment, denn, und da zitiere ich jetzt Mariam Aras, auf einmal gab es in der Welt dort draußen, der deutschen Mehrheitsgesellschaft, einen physischen Beweis dafür, dass die Lebensgeschichte meines Vaters und so auch die politische Lebensleistung seiner Generation Oppositioneller, die von Deutschland aus gegen das Schah-Regime gekämpft hat, wahr war, historisch relevant war. Und sie hat zunächst eben durch diesen Eindruck und durch die Beschäftigung mit der Tätigkeit, mit der politischen Tätigkeit ihres Vaters, darüber hat sie eben erst einen kürzeren Essay geschrieben, der, glaube ich, 2021 in einem Online-Magazin erschienen ist. Und jetzt hat sie eben sich ausführlicher damit beschäftigt in diesem Lang-Essay und hat sozusagen die politische Biografie ihres Vaters erzählt, der eben Mitglied der Konföderation iranischer Studenten gewesen ist und sein Leben lang politisch gearbeitet hat, was sie auch schon als Kind mitgekriegt hat und begleitet hat, was sie aber trotzdem irgendwie für sie immer so ein bisschen im Dunkel geblieben ist, weil es spielen ganz viele Fragen hinein, auch was einem Kind jetzt zumutbar ist an Wissen etc. Aber er hat eben sein Leben lang, und er ist auch noch am Leben, für eine gerechtere Gesellschaft im Iran gekämpft, und worauf es ihr eben vor allem ankommt. Und da gibt es auch so eine Parallele zu dem, was ich eingangs erwähnt habe, über ihre Beiträge über den Literaturbetrieb oder ihre kritischen Einwürfe, dass sie sich eben immer marginalisierten Gruppen zuwendet. Und da sehe ich eine gewisse Parallele, weil sie eben vor allem heraushebt, eben bei der Auseinandersetzung, dass diese Konföderation iranischer Studenten eben eine ganz große Rolle gehabt hat für die 68er-Bewegung in Deutschland, dass das aber überhaupt in der Geschichtsschreibung nicht erwähnt wird, dass das nicht vorkommt. Also dass sie auch erst durch diesen Film sozusagen, oder vielleicht nicht erst dadurch darauf gestoßen wurde, aber sie eben, wie sie da, ich habe es ja kurz zitiert, da erst einen Beleg dafür gefunden hat, dass das eine Rolle gespielt hat, dass diese iranischen Studenten eben da waren und diese Rolle eben nicht erwähnt bleibt oder nicht so stark in den Fokus rückt, weil eben, so schreibt sie auch im Buch, Geschichte immer von den Siegern geschrieben wird. Und es geht ja da eben darum, dass andere Perspektiven anerkannt werden. Was vielleicht noch dazu zu sagen ist, ist, dass dieses Buch wenig erklärt. Also wenn man jetzt als Leserin, und so ist es mir auch gegangen, da nicht so viel Vorwissen hat, dann muss man vieles nachschlagen und nachlesen. Das begründet sie damit, dass sie eben darauf besteht, dass man jetzt eine Mehrheitsgesellschaft nicht mehr aufklären muss, sondern umgekehrt die Mehrheitsgesellschaft sich eben aus ihrem Unwissen selber herausarbeiten muss. Vielleicht ein ganz kurzes Zitat dazu. Ich habe mir da notiert, Seite 9. Genau, sie spricht also ihren Vater an, aber für dich sind diese Geschichten immer nüchterne Selbstverständlichkeit gewesen. Ein alter Hut, sagst du, für den sich niemand mehr interessiere, warum auch? An die Freunde aus der Studentenbewegung, die als intellektuelle Sieger der Geschichte die Bücher schrieben, oder gar an die deutsche Gesellschaft einen Anspruch zu erheben und euren Teil der historischen Lorbeeren einzufordern, wenigstens ein eigenständiges Kapitel zu sein in der Geschichte, die ihr doch mitgestaltet habt, auf diese Idee wärt ihr nie gekommen. Also man hat sich dieser Mehrheitsgesellschaft immer unterworfen und auch immer zu erklären versucht, und als Tochter plädiert sie jetzt eben dafür, das nicht zu tun, und sie tut das indirekt, indem sie eben sehr vieles an Wissen voraussetzt, was einem viel abverlangt, aber eben sehr schlüssig ist und auch durchaus Sinn macht. Und also vielleicht kann ich noch erwähnen, es gibt eine formale Besonderheit, also es gibt Kommentare und Korrekturen des Vaters, die in den Text einfließen, also die sind kursiviert rechtsbündig, also man weiß immer, es spricht jetzt der Vater, aber sie sind nicht irgendwie als Fußnoten wiederum an den Rand gestellt, sondern wirklich zentral im Text. zum Teil auch kommen da auch so ein bisschen humoristische Noten hinein, wenn man eben das Gefühl hat, dass hier wirklich so Vater und Tochter zwar auf Augenhöhe miteinander reden, aber schon dieses Eltern-Kind-Ding vorhanden ist, wenn er dann irgendwas korrigiert oder so und sie aber völlig darüber hinweggeht. Also sie greift jetzt die Kommentare des Vaters nicht groß aus, sie lässt die aber stehen. Also es ist immer ein Gespräch auf Augenhöhe, hat man das Gefühl zwischen den beiden. Aber diese Kommentare gibt es eben. Und das finde ich eben ganz spannend auf das vorhin erwähnte Nicht-Erklären, dass er immer wieder dann schon so anmerkt, ja, ich weiß jetzt schon, was du meinst, aber vielleicht solltest du das den Lesern oder Leserinnen erklären und sie tut das eben bewusst nicht. Das ist noch so eine vielleicht erwähnenswerte Besonderheit des Ganzen.
Ich finde den Ansatz total spannend, dass die Dinge nicht erklärt werden, weil ich lese ja jetzt beruflich einige Rezensionen. Da ist mir so oft untergekommen, dass dann gesagt wird, ah ja, das ist jetzt ein Roman über Transsexuelle. Und jetzt wird mir das da erklärt und mir fällt da jedes Mal die Kinnlade runter, weil ich mir denke, das ist Literatur, das ist jetzt nicht dazu da, um jemanden aufzuklären und dann spricht man aus dieser überlegenen Position eben aus der Mehrheitsgesellschaft heraus und sagt, oh schön, da wird mir das jetzt literarisch erklärt, wie toll und das ist so von oben herab und paternalistisch und verkennt erstens mal die Literatur und zweitens auch die Position von denen, die da erzählen und schreiben und das finde ich schön, dass das da umgedreht wird und gesagt wird, ich muss da nicht in Vorleistung gehen und euch das jetzt alles da quasi auf dem Silbertablett präsentieren und auch die Frage, wer seid ihr überhaupt? Schreibe ich jetzt quasi immer für die Mehrheitsgesellschaft und gehe dann automatisch auch davon aus, dass die das lesen, quasi die in der Mehrheitsgesellschaft sind, die sich jetzt da mal informieren wollen, uns dann wieder weglesen und eh vergessen oder dann in größerer Runde sagen, oh, ich habe jetzt das Buch gelesen und jetzt kenne ich mich total aus. Ja. Und das finde ich eigentlich gut. Aber wie hat sich das dann angefühlt beim Lesen?
Ja, es war eben, also ich habe da wenig Vorkenntnisse gehabt und noch immer ist es nach der Lektüre so, dass ich viele Fragezeichen habe. Mir denke, da muss ich mir vieles noch an Wissen aneignen. Aber ich glaube schon, dass das auch ein gewollter Effekt ist.
Und ist dieser, würdest du sagen, diese dialogische Struktur des Textes scheint ja auch darauf hinzuweisen, dass es ja nicht nur um diese Aufarbeitung der Geschichte geht, wie du gesagt hast, sondern schon auch ganz zentral um das Verhältnis Tochter-Vater. Ist das was sich auch dann im Titel widerspiegelt, der mich ein bisschen ratlos zurücklässt, der Dinosaurierkind? Auf was bezieht sich
der Titel? Das bezieht sich darauf, dass eben die Generation des Vaters wiederum die ihnen vorangegangene Generation oppositioneller als Dinosaurier bezeichnet hat. Und an diese Tradition knüpft sie sozusagen an, indem sie sich als Angehörige der Dinosaurierkinder bezeichnet. Und gleichzeitig tut sich aber auch irgendwie das Themenfeld, Dinosaurier verknüpft man ja auch damit, dass sie ausgestorben sind. Und da kommen wir eben wieder auf das, was wir gerade besprochen haben, weil sie eben damit, also sie verweist darauf, dass etwas mit diesen Dinosauriern aussterben wird, nämlich diese Bescheidenheit. Also sie nennt das Bescheidenheitskodex oder es ist eine falsche Bescheidenheit im Endeffekt, die der Vater auch immer dann zum Ausdruck bringt, wenn er sie auffordert, etwas zu erklären. Ja, also die Leute wissen das nicht und nenn hier bitte den vollen Namen oder so, damit man das einordnen kann, nicht nur den Vornamen etc. Also er fordert diese Erklärungen ein, aber das stirbt eben aus mit ihr und so ist auch zu hoffen, diese Bescheidenheit oder diese Unterwerfung wiederum unter die Mehrheitsgesellschaft. Ich glaube, darauf spielt der Titel an.
Ich fand spannend, dass es um eine Vater-Tochter-Beziehung geht. Das ist relativ selten in der Literatur. Ich finde, es ist gar keine Frage, aber eine Feststellung, in der deutsch-iranischen Literatur sind mir die häufiger vorgekommen als sonst. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Aber dafür liefert das Buch wahrscheinlich auch keine Erklärung. Aber das ist mir wirklich aufgefallen.
Wie liest sich das Buch? Also ist das doch, dass diese dialogische Gestaltung auch etwas, was einen dann entsprechend gut mitnimmt? Oder wird man gerade auch durch diese, oh Gott, ich kenne mich schon wieder nicht aus, ich muss das nachschauen, irgendwie aus dem Lesefluss genommen? Also
ja, es ist jetzt kein Buch, das einen irgendwie in einen Sog ziehen will, aus dem man nicht mehr herauskommt, weil es Spannung aufbaut oder so. Also es ist wirklich ein Essay, der mit sehr viel Wissen und Fakten auch gespickt ist. Also es wird eben, wie gesagt, nicht sehr viel erklärt. Trotzdem geht man aus dieser Lektüre heraus und weiß sehr viel mehr, als man vorher gewusst hat, auch wenn man sich eben die Mühe gemacht hat, irgendwie sich darauf einzulassen. Und Mariam Aras erzählt sehr überlegt, hat man das Gefühl. Also es geht jetzt nicht schnell drüber, sondern es ist sehr, sehr überlegt und besonnen. Da kommt auch die Orientalistin und Wissenschaftlerin wahrscheinlich raus. Sie reflektiert auch über die Sprache, das fand ich auch ganz spannend. Also da gibt es etliche Passagen, wo sie eben auch thematisiert, wie sie Sprache verwendet und dann immer wieder auf die koloniale Grammatik hinweist. Vielleicht auch noch ein ganz kurzes Zitat dazu, wo sie eben darüber schreibt, wie sie jetzt, mit welcher Sprache sie sich jetzt diesem Thema widmet, wie also nun schreiben, ohne die eigene Realität und vor allem die der Eltern einem andersmachenden Blick preiszugeben. Vielleicht können wir an diesem Punkt nur scheitern, uns hehre Ziele setzen, die deutsche Sprache, deren Exotisierung manchmal nur in einer Lautverschiebung vom E zum I steckt, diese koloniale Grammatik, die seit Jahrhunderten dazu benutzt wird, Menschen zu brechen, selbst zu brechen, zu unterwandern, neu zusammenzusetzen und uns anzueignen. Um uns Text für Text, Bild für Bild frei zu kämpfen von diesen Blicken, die in uns selbst sind, um ihnen dann wenige Worte später wieder zu erliegen. Also da beschreibt sie eigentlich ganz gut, wie sie auch selber sprachlich arbeitet in dem Text.
Wie würdest du es literarisch einordnen? Ist das ein Buch, das man liest, weil man quasi gerade Literatur lesen will, oder ist es doch eher unter Anführungszeichen Sachbuch? Oder ein journalistischer Text, oder?
Puh, gute Frage. Ich weiß nicht, wo es in den Buchhandlungen steht tatsächlich. Ich habe es bestellt und dann abgeholt. Also ich weiß nicht, dass sie es einsortiert hätten. Aber es ist auf jeden Fall ein Essay, aber da kann man auch anschließend argumentieren, dass eben diese Trennung zwischen Literatur und Sachbuch ja in manchen Dingen, also oft viel zu streng gesehen wird. Und gerade auch die Zuordnung eines Essays jetzt zur Literatur oder zum Sachbuch. Also es ist vielleicht ein Mittelding. Ich weiß nicht, wie ich jetzt diese Frage beantworten würde. Vielleicht würde ich es einfach überhaupt nicht zuordnen wollen.
Ja. Wem würdest du es dann empfehlen?
Allen, die sich eben für die Geschichte interessieren, einerseits für die iranische, aber eben auch für die bundesdeutsche Geschichte, beziehungsweise eben für Aspekte der Geschichte, die sonst oft so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern einfach überhaupt zu kurz kommen und nicht erzählt werden. Für alle Leserinnen und Leser, die einen anderen Blick auf die insbesondere 68er-Bewegung und die Jahrzehnte darauf irgendwie erhalten wollen, denen würde ich das empfehlen.
Ja, sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall lesen.
Ja, danke, dass ihr bei Auf Buchfühlung zu Gast wart.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Alle empfohlenen Bücher findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr auch in Zukunft keine Folge von Auf Buchfühlung mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram oder Facebook. In den nächsten Monaten sind wir wieder auf einigen Literaturveranstaltungen anzutreffen und werden auch im Podcast davon berichten. Zum Beispiel sind wir am 25. Oktober bei der Revue der Entpörung, einem Projekt der österreichischen Häuser der Literatur im Schauspielhaus Wien. Bis zum nächsten Mal.